wenn du möchtest, dass ich dich beschimpfe. Ich werde das nicht tun. Nein, nachher meinen die Hörerinnen und Hörer, es hätte Streit oder wie sagt man so schön, Beef zwischen uns gegeben und deswegen hören wir auf und sind in der letzten Staffel. Das ist ja gar nicht wahr.
Nein, das ist
ja gar nicht so. Und ich begrüße euch deswegen auch zu einer neuen harmonischen Kuschelsendung zu Hin und Weg. Ja, der Reisepodcast mit
Sven Meyer.
Andi Jans.
Jawohl.
Wir haben uns so lieb. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ganz genau. Die Reisebranche hat ein paar spannende Tage vor sich. Vielleicht einige von euch werden das nach der DRV-Vorstandswahl hören. Dann gibt es einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Die Wahl findet, wie gesagt, in wenigen Tagen statt, wenn diese Folge erscheint. Wenn ihr sie wenige Tage später hört, dann hat die Wahl schon stattgefunden.
Aber es lohnt sich trotzdem, in die neue Folge reinzuhören.
Jawohl,
auf jeden Fall.
Also das
schaltet jetzt nicht schon tun.
Genau. Nicht wegschalten. Ich glaube, heute wollen wir gar nicht so viel erzählen vorher, sondern relativ schnell zum Gast übergehen. Wir haben ein bisschen Diskussion vorbereitet. Ich glaube, es könnte ganz hitzig werden. Das Ganze ist relativ kurzfristig zustande gekommen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Aber ein super spannendes Thema.
Und ein super spannender Gast, den wir immer wieder gern zu Gast haben. Ja. Und ja, schauen wir mal. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hin und Weg.
Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Vielen in der Reisebranche braucht man ihn, glaube ich, nicht mehr vorzustellen. Er ist Dozent, er ist Marketing-Experte, er ist Berater und er hat zu vielen Themen in der Reisebranche was zu sagen. Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast, der lieber Max Hübner. Hallo Max, hi.
Moin, Sinn. Schön, dass ich nochmal da sein darf.
Ja, natürlich. Das erste Gespräch war sehr, sehr interessant und da haben wir natürlich, wir hatten damals schon gesagt, dass wir dich auf jeden Fall nochmal einladen werden. Denn bei dir ist ja immer was los, sozusagen.
Ja, also aktuell freue ich mich so ein bisschen darauf, die Branche auch aus unterschiedlichen, Seiten zu bearbeiten, beziehungsweise da auch Themen zu haben. Also das geht von Reisebüro-Unterstützung, jetzt hier bei mir um die Ecke wieder los beim kleinen Reisebüro, dann Marketing-Unterstützung, immer noch für einen mittelständischen Reiseveranstalter, auch hier in Berlin. Dann meine Lehraufträge, die ich an den staatlichen Hochschulen Sachsen und Thüringen habe. Und das interessiert euch bestimmt, so aktive Arbeit, mit Branchen-Content, ne? Also für Konzerne, die sich aufstellen sollen, aber eben auch vor allem für Branchenverbände.
Da kommen wir gleich zu. Im Moment stehen ja auch die DRV-Vorstandswahlen an und die Präsidentschaftswahlen natürlich. Und wir wissen ja, dass du ein Sympathisant, ein Supporter von Maria Linhof bist. Wie schaust du auf die Wahlen? Was erhoffst du dir? Was denkst du, was passieren wird?
Ja, was passieren wird, denke ich mal, dass Maria Linhof in allen Szenarien als Siegerin hervorgehen wird. Weil es gibt eigentlich zwei Szenarios. Entweder sie wird gewählt und dann hat der DRV, einige Leute im DRV müssen sich dann eingestehen, dass sie wohl ein bisschen falsch lagen bei dem Support und bei den Chancen und dass man da eventuell auch von vornherein Chancen nicht gesehen hat. Oder wenn sie nicht gewählt wird, dann gibt es ja eben auch das Problem, dass wieder wenig passiert und dass die Konkurrenz an Boden gewinnt. Also ich denke mal, wenn sie nicht gewählt wird, wovon man ausgehen muss, weil die relevanten Entscheider ja die Veranstalter und Unternehmen mit den größten Stimmen sind, dann gewinnt eben die Konkurrenz, wie gesagt, an Boden. Und dann wird es wahrscheinlich einen stärkeren VOSR in naher Zukunft geben.
Da Frage stellen, Andi. Eigentlich kommt die von dir. Mit welchem Szenario denkst du, kann Maria besser leben?
Ach, das sind so Sachen, da müsstet ihr sie persönlich fragen. So tief geht uns, also wir sind nicht täglich im Austausch, sondern wir haben jetzt über den Wahlkampf, ich meine, so richtiger Wahlkampf war das ja gar nicht, ne, da können wir auch noch drüber reden, aber wir sind jetzt auch nicht permanent bei jedem Kommentar oder bei jeder Aktion, die nach außen hin von ihr geht, da im Austausch. Also von daher, ich kann nicht für sie sprechen, ich kann das nur von außen beobachten.
Na gut. Ich sage das immer wieder, ich habe das Sven privat, ich habe das auch im letzten Podcast, habe ich das schon im Vorspann gesagt, dass eigentlich, ich bin mittlerweile so weit weg von diesen ganzen Themen. Ich bin aber auch nicht zwingend davon überzeugt, dass die deutsche Verbandslandschaft, das sage ich mal ganz kontrovers, die Musik spielt in Brüssel. Ich glaube, das hat Maria Lindhoff ganz gut erkannt. Sie spielt nicht in Berlin. Ich glaube, die deutsche Politik interessiert sich jetzt nach der Pandemie, nachdem das irgendwie ein Thema war, jetzt heute, Stand heute, interessiert sich, glaube ich, ein Dreck für die Touristik. Das meine ich ganz ernsthaft. Ne? Tourismusbeauftragte und so weiter hin und her. Ich glaube einfach, dass auch die Bundesregierung von allen Themen, die sie hat, die Touristik in Brüssel ganz unten ansteht. Und von daher, glaube ich, sind die wegweisenden Themen wie die Pauschalreiserichtlinie, die es ja jetzt schon fast 10 Jahre gibt, die jetzt nochmal irgendwie angepasst werden soll. Dieser Drops ist gelutscht. Die Branche ist halt aufgestellt, wie sie aufgestellt ist. Der Rechtsstaat ist in Deutschland so stark, da wird eine Pauschalreiserichtlinie anders gehandhabt als in Rumänien, würde ich mal sagen, oder in anderen EU-Staaten, sodass wir einfach diesen Klotz am Bein haben als Branche und das wird uns einfach irgendwann ein Bein stellen, sag ich einfach mal so. Aber dass irgendein deutscher Verband durch Einflussnahme in Berlin irgendwas erreichen wird, wer das Märchen glaubt, dem kann ich gerne irgendwie einen Nationalpark in Amerika verkaufen für 15.000 Euro.
Ja, aber weißt du, Andi, Tourismuspolitik ist nicht nur, oder sagen wir mal, Verbandspolitik ist nicht nur Makromanagement, also quasi Dinge auf übergeordneter Sicht zu bearbeiten, sondern da geht's ja vor allem auch auf Mikromanagement. Im Markt, sag ich mal, wie sollten sich Unternehmen aufstellen? Was gibt es für Handlungsempfehlungen, was so der Branchenstandard ist, beispielsweise bei der Marktdurchdringung von touristischen Produkten? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Politik, das ist absolut Marias Ding. Sie hat da auf jeden Fall absolut gute Kontakte, ne? sich auch gutes Netzwerk aufgebaut. Zu den Themen, zu denen ich was sagen kann, sind halt Handlungsempfehlungen im Mikromanagement, also wie sich ein Unternehmen zukünftig positionieren muss bei all der Konkurrenz, die ja immer mehr in den Markt reindringt. Und ich glaube, da sind so frische Ansätze und vor allen Dingen auch der Branchentransfer wichtig, dass man sich eben anguckt, okay, was passiert gerade in anderen Branchen und mit welchen Herausforderungen muss der touristische Markt da rechnen?
Wir könnten jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich in diesem Kontext mit einer 1- bis 2-stündigen Debatte über Determinismus und freien Willen langweilen oder einer Debatte über Struktur und Agentur. Ich glaube, es gibt Rahmenbedingungen, die werden nicht in Deutschland gemacht, die werden in Brüssel gemacht, aber es gibt immer noch ganz viel Handlungsspielraum in der Branche. Also ja, es gibt immer ein Ei und es gibt immer ein Huhn und die sind auch immer gleichzeitig da. Und diese Debatte, was ist wichtiger, die können wir uns sparen. Ich sage nur zu den großen Themen, zu den großen Rahmenbedingungen, die werden nicht in Berlin gemacht und die werden auch nicht von Berlin nach Brüssel getragen und das wird sich auch nicht ändern, Punkt.
Aber ich glaube trotzdem, dass Deutschland insgesamt ein größeres Gewicht spielt, auch in Brüssel. Ne? Also wenn man sich die großen Reiseveranstalter anschaut, wenn man sich so eine Lufthansa anschaut, wenn die nach Brüssel geht und da was vorträgt, dann wird das, glaube ich, schon gehört.
Ja, aber die Lufthansa...
Es wird drüber nachgedacht.
Die Lufthansa
ist schon anders, als wenn andere Länder da hingehen.
Ja, aber die Lufthansa geht anders an die EU heran, über andere Lobbyisten. Die sind nicht in irgendeinem Verband und die Lufthansa würde jetzt nicht Mitglied im DRV werden und den DRV damit beauftragen, dahin zu gehen.
Das stimmt, aber man muss ja auch dreimal was hören, bis man es irgendwie realisiert hat und wahrgenommen hat. Ja. Ne, dass die Lufthansa dann alle Möglichkeiten nutzt, ihre ist ja auch klar.
Ja. Naja, gut. Das meinte ich halt. Es gibt Rahmenbedingungen und es gibt immer noch ganz viel Handlungsspielraum. Bin ich voll
auf
bei
jeden
dir.
Fall.
Ne? Ja. Gut.
Was hältst du von den anderen Kandidaten? Das ist eine gemeine Frage.
Naja, ich muss sagen, ich kenne den Herrn Leudl nicht persönlich. Also auch da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben, was seine persönliche Agenda ist. Ich konnte auch leider nicht zum FVW-Kongress gehen, weil ich war beruflich auch in Sachsen an dem Tag involviert in Lehraufträgen. Und hätte mir die Diskussion zwischen ihm und Maria Lindhoff auch gerne angehört, persönlich. Und das, was ich dann so in der Presse gelesen habe darüber, fand ich tatsächlich eher ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, Herr Leudl sagt sowas wie, er will Nachwuchs fördern. Das hatte ich mir jetzt so ein bisschen gemerkt und da hätte ich durchaus auch noch die ein oder anderen Details oder so gerne erfahren. Also wie denn? Ne? Gerade ich, sag ich mal, der ja jetzt noch ein bisschen im Bildungswesen hier arbeitet, hätte dann schon spannend gefunden, wie er das hinkriegen will, junge Leute beispielsweise dafür zu begeistern, auch nach dem Studium oder nach der Berufsausbildung in der Branche zu bleiben. Und von daher würde ich jetzt mal so ein bisschen meine These unterstreichen, dass man von Maria Lindhoff ja persönlich halten kann, was man möchte. Aber sie ist eben nicht nur politisch bestens vernetzt, sondern sie hat sich ja eben auch in den letzten Jahren auf diversen Kanälen, bei diversen Diskussionen ja auch positioniert mit ihren Einstellungen, mit ihren Sachen, mit ihren Thesen. Und da weiß man auf jeden Fall, wo der Wind weht. Ne? Und von daher, ich bin nicht im DRV, ich werde auch nicht auf die Wahl irgendwelche Einfluss nehmen können bei den Unternehmen. Aber wenn man das von außen halt einfach betrachtet, dann würde ich sagen, habe ich schon mehr Vertrauen einfach auch so in ihre Kandidatur.
Gut, also erstmal vielen lieben Dank dafür. Wir wollten am Anfang mit dir natürlich über die Vorstandswahl reden. Wir haben aber ein zweites großes Thema. Du bist ja auch relativ spontan jetzt hier in diese Folge reingekommen. Das liegt daran, dass Andi mir gestern erzählt hat, dass ihr euch so ein bisschen gefetzt, weiß ich nicht. Ich war ja nicht mit dabei. Ihr habt so ein bisschen hin und her geschrieben über ein Thema, was auf die Branche zukommt, ne, was die Branche auch verändern wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und meine Rolle ist jetzt hier so ein bisschen der Moderator zu sein oder der Kampfrichter zu sein, weil ich weiß auch nicht ganz genau, was gestern passiert ist. Ich kenne nur das Thema, habe da natürlich auch eine Meinung. Aber ich gebe mal den Ring frei jetzt. Um was ging es gestern? Was hat euch so bewegt?
Lass Max mal erzählen. Das würde mich mal interessieren, wie er das zusammenfasst aus seiner Sicht, das Thema.
Also wir hatten ja darüber gesprochen, über Transformationen, das, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben, ne, dass man eben für bestimmte Themen in der Branche auch einfach einen Branchentransfer benötigt, dass man sich angucken muss, was in anderen Branchen gerade passiert. Und dann sind wir eben zwangsläufig um den Umgang mit KI gekommen. Und ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich so in dieses Thema da reingerutscht bin. Ich habe ja auch letztes Mal im Podcast schon gesagt, ich bewerte KI nicht aus technischer Sicht, sondern aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und da hatten wir uns eben dann darüber unterhalten, welche Rolle, ob KI jetzt eigentlich wirklich den ganzen Vertrieb auf den Kopf stellen wird oder ob es am Ende des Tages gar nicht mal so unterschiedlich bleibt, sondern eben nach wie vor Leute benötigt, die diese Programme, sag ich mal, bedienen müssen. Und vielleicht, Andi, willst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, was dir lag oder was deine Theorie oder deine These dazu gewesen ist?
Naja, ich würde erstmal deine Begrifflichkeit ein bisschen in Frage stellen, weil du sagst, den Vertrieb auf den Kopf stellen. Ich glaube nicht, dass es den Vertrieb auf den Kopf stellen wird. Ich glaube, dass der Endverbraucher auch in Zukunft mit einem Reiseberater oder einer Reiseberaterin ein Gespräch über eine mögliche Pauschalreise oder eine andere Reiseform führen wird. Vermutlich übers Telefon, über ein virtuelles Reisebüro. Und das wird ein Mann, eine Frau oder sonst was sein mit einer Stimme, die irgendwie sehr, sehr menschlich klingt. Und das wird aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kein Mensch sein. Und ich würde das in den Raum stellen, dass der Touristikfachmann, die Touristikfachfrau im Reisebüro, die wird es noch geben, aber das wird kein Mensch mehr sein. Ne? Durch verschiedene Möglichkeiten, systemische Möglichkeiten, genauso gut, in Anführungsstrichen, man müsste Gut und Qualität dann nochmal definieren, was das im Detail bedeutet. Aber ich glaube, ich stimme dir überein, das ist sicher in allererster Linie vor allem eine betriebswirtschaftliche Frage, weil es sich einfach nicht lohnen wird. Ne? Im Bereich Luxus oder höherpreisig sicher persönliche Beratung damit reinfließen, aber das wird eine betriebswirtschaftliche Entscheidung werden, weil gerade im niedrigpreisigeren Bereich sich das einfach nicht lohnen wird. Ne? Und von daher glaube ich, dass der Endverbraucher sich sicher beraten lassen wird von einer Fachkraft, einer Person, die sich auskennt, aber das wird kein Mensch sein. Ne? Sondern eine KI. Das ist erstmal so meine These. Ich stimme mit dir grundsätzlich überein, dass das in erster Linie eine betriebswirtschaftliche Frage ist. Aber das ist so, wie ich das sehe. Das meine ich erstmal ganz unkontrovers. Das heißt nicht, dass ich das gut oder schlecht finde, aber ich glaube, das ist das, worauf es hinausläuft. Und ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob das erstmal als solches so kontrovers ist. Ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass in 10 Jahren das Reisebüro, wie wir es jetzt kennen oder wie wir es kannten, zumindest bis zur Pandemie, auch jetzt in seiner sich verändernden Rolle, das ne, als stationäres Reisebüro, dass es da nicht mehr so viele gibt, das wird es nicht mehr geben. Und da bin ich fest von überzeugt.
Also, da erinnere ich mich gerade zurück. Vor ein paar Wochen gab es eine spannende Diskussion bei FVW in der Kommentarspalte. Da wurde ein Artikel zu Agent AI veröffentlicht. Also kennt ihr sicherlich auch. ChatGPT hat das ja groß veröffentlicht. Der Agent, der beispielsweise selbstständig in der Lage ist, Reisen zu buchen. Und ja, da wurden dann auch Thesen aufgestellt von wegen, was das alles kann und was das auch zukünftig ersetzen. Ich hatte dann geschrieben, naja, das ist ja alles schön und gut. Und natürlich, KI, das ist ja auch immer das, was ich sage, macht auf jeden Fall Prozesse effizienter. Aber man wird um den, ich sag jetzt mal, Dienstleistungsfaktor nicht drumherum kommen, dass man ja in irgendeiner Form als Verbraucher seinen Reisebedarf mitteilen muss. Also kein Programm der Welt oder auch kein Mensch weiß, von wo du losfliegen willst, mit wie vielen Personen, welche Ansprüche du an die Reise hast. Und bei KI ist es so, auch dort musst du ja deinen Bedarf irgendwo mitteilen. Also entweder der Kunde macht das eben selber, indem er auf irgendeiner Plattform oder so seinen Bedarf eingibt und sagt, was sind seine Voraussetzungen, oder aber er macht das irgendwie in einem bestimmten Beratungsgespräch. Und von daher würde ich sagen, also du wirst den Ansatz, sag ich mal, von so einer Dienstleistung wie einer Reise nicht ändern können. Von daher wird sich der Markt meiner Meinung nach immer spalten zwischen denjenigen, die es eben selbst machen, also die mit einer Maschine kommunizieren, oder die sich eben beraten lassen von einem Menschen, der auch seine Vorteile, wie gesagt, mit sich bringt.
Ich weiß, Sven will was sagen, ich kann das irgendwie sehen, aber ich würde dem hinzufügen, das, was du da gerade gesagt hast, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube sogar massiv, dass das nicht stimmt. Ich glaube, in 10 Jahren, wenn du ein wird die KI schon wissen, was du willst oder was deine Präferenzen sind, bevor du überhaupt dieses Telefonat mit einem Menschen, von dem du gar nicht erkennen kannst, dass es kein Mensch ist, wird deine Präferenzen schon kennen. Wir sehen das also, ja jetzt schon, was responsive Webseiten angeht, was headless Webseiten Technologie angeht. Das ist nicht wilde Zukunft, das ist jetzt schon Gegenwart. Es ist nur in der Touristik noch nicht angekommen, zumindest nicht breitflächig. In Bereichen also, schon. Es gibt Reiseveranstalter, die das verstanden haben. Ne, die Jungs von Tourlane, die wissen ganz genau, was das ist. Die haben da sehr viel Geld reingesteckt. Es gibt vielleicht noch 1, 2, 3 andere in Deutschland. Das sind aber nicht viele. Zumindest die damit jetzt schon irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen sind, die damit schon arbeiten. Zumindest im Veranstalterbereich. Aber insgesamt ist das noch sehr wenig. Und ich glaube halt, dass wenn du dann online gehen wirst, dass über deine Cookies oder was es sonst in Zukunft geben wird, deine Präferenzen schon längst bekannt sein werden, dein Browserverhalten und so weiter und so fort. Da hängen natürlich Themen wie Datenschutz mit dran, technologische Fragen, die ich nicht beurteilen kann, da habe ich keine Ahnung von. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das Beratungsgespräch beginnst, dass die KI oder die Ulla im Reisebüro, die es eigentlich gar nicht gibt, die dich dann berät, die wird schon ziemlich genau wissen, was du willst. Und es wird auch Filtermöglichkeiten geben. Also habe ich keinen Zweifel drin, 100%. Ne? Da brauchst du keinen Menschen für. Null.
Na, Sven, was sagst du dazu? Sonst sag ich dazu gleich mal wieder.
Ja, ich wollte auch so ähnlich sagen, ne? dass die KI ja weiß, wer du bist, was dein Verhalten ist, was dir wichtig ist, was dir nicht so wichtig ist. Und dass du, ja, muss ich leider an die ein bisschen recht geben. Amazon weiß auch schon vorher, was ich haben möchte, bevor ich überhaupt draufgeklickt habe, und bietet es mir dann an, dass die KI dann auch dir sofort Angebote machen kann, weiß, ob du Business Class bevorzugst oder Premium Echo oder ob du lieber 5 oder 3 Sterne haben möchtest, ob dir All-Inclusive wichtig ist, ob dir Ausflüge wichtig sind oder ne, Naturstrand, Hiking. Und dass du dann eigentlich wirklich nur die Feinheiten ändern musst. Also prinzipiell sehe ich es auch eher so, dass es einfacher wird. Also es wird standardisierter. Glaube auch, dass du in Zukunft der KI sagen kannst, naja, ich will mal ausbrechen, ne? ich will was anderes. Schlag mir Alternativen vor.
Jemand, der geschult ist in diesem Bereich, der sich kaufmännisch mit dem Produkt auskennt, der wird doch dieses KI-Tool immer noch besser benutzen können als ein Laie, sag ich mal, der sich nicht tagtäglich mit Reisen auseinandersetzt. Also auch da würde ich mal meine Theorie unterstreichen, wird derjenige, der fachlich ausgebildet ist, immer noch Vorteile haben gegenüber dem, naja, wie gesagt, der vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr eine größere Reise plant. Wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen. Natürlich, wenn ich eine einfache Hotelbuchung habe oder so, dann ist das weitestgehend standardisiert. Siehe Booking.com, die damit ja auch sehr erfolgreich sind, wenn es wirklich um kleine Reisen geht. Da brauchst du natürlich immer weniger die Kontaktpersonen, die dich da berät, zu welchem Zeitpunkt und mit wie vielen Personen und so weiter, weil der Business Case ja einfach ist. Aber je mehr, Intransparenz herrscht und je mehr Geld dort auch im Einsatz ist, also desto um höhere Preise es geht beim Reisen, da glaube ich schon, dass die Beratung eben doch zu dem Produkt eine essentielle Rolle spielen wird.
Naja, aber Max, du musst ja auch die demografischen Wandel sehen. Ne? Wir haben jetzt die Boomer-Generation, ne? Die wird aussterben, das klingt ein bisschen hart, aber die wird aussterben. Ja. Das merke ich, habe ich dieses Jahr selbst am eigenen Leibe erlebt. Meine Mutter ist verstorben, klassisch Boomerin, ne? Nachkriegsgeneration. Und das war halt so die klassische Pauschalreiserin, ne? So die, ne, wenn es auch Studiosus oder sonst was war. Aber diese Generation, die wird aussterben in den nächsten 10 Jahren. Die wird nicht mehr reisen. Die nachfolgenden Generationen sind ziemlich anders gestrickt. Die werden auch nicht mehr so viel Geld haben. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nichts vormachen, ne, dass die Boomer-Generation, die Nachkriegsgeneration eigentlich so die besten Jahre irgendwie mitgemacht hat in unserer Bundesrepublik. Und ich glaube, da werden wir einfach einen demografischen und sozioökonomischen Wandel erleben, der natürlich Beratung noch erlauben wird. Aber halt eben in den Bereichen, in denen die Leute halt sozusagen die Beratung auch bezahlen können. Und wenn du halt Pauschalreisen verkaufst, die eher niedrigpreisig sind, da wird sich diese Beratung einfach nicht lohnen. Das ist ein Thema, das wird über den Preis verhandelt werden, ganz einfach.
Ja.
Ich sage auch nicht, dass es keine Beratung mehr geben wird. Ich sage auch nicht, dass das gut ist. Ich sage einfach, die Entwicklung, glaube ich, also einfach meine Analyse ist da, dass das wirklich, da wird es eine ganz große Verschlankung in der Branche geben. Und ich weiß nicht, warum die Mechanismen, die es überall anders gegeben hat, auch die technologischen Mechanismen, die es im Buchhandel gegeben hat, in anderen Branchen, warum die Reisebranche denkt, dass die Reisebranche die eine Branche sein soll, die von dem allen irgendwie verschont werden wird. Das geht dann.
Naja, also naja, gut,
die Leute in der Reisebranche sind ja, auch du bist ja nicht dumm. Und die Leute in der Reisebranche, auch die Reisebüro-Menschen, das sind alles Leute, die so gut ausgebildet sind, die auch nicht technologieunaffin sind. Aber warum sollten die Mechanismen die anderen Branchen das Leben so schwer gemacht haben?
Also, Andi, also
gerade weil es diese Präzedenz ja auch gibt aus anderen Branchen.
Ja,
warum sollte das anders sein für die Reisebranche?
Du sagst es doch selber. Ne? Du vergleichst jetzt den Buchhandel mit dem Reisen. Erstmal, ein Buch ist ein materielles Produkt, was ich skalierbar machen kann, was ich 10.000 Mal in derselben Einheit verkaufen kann. Sobald es um Reisen geht,
nee, eine Buchberatung, weißt du, Buchläden. Ich glaube, viele Leute wissen nicht mehr, wie es früher war. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass Menschen und ich auch früher, die Menschen sind Buchläden gegangen, man hat dort Zeit verbracht, man hat sich unterhalten, man hat sich beraten lassen, haben sie das Bestellungen aufgeben im Buchladen und sich beraten lassen. Also der ganze, machen wir uns, das ist auch, also
aber
ein emotionaler Moment.
Entschuldigung.
Ich sage nur, was ist daran anders, wenn du eine Reise verkaufst? Auch eine Buchberatung hat einen sehr emotionalen Moment. Da.
Ja, das stimmt, aber
der jetzt völlig unnötig ist.
Ist eben kopierbar. Du kannst denselben Prozess bei der Empfehlung von Büchern immer und immer wieder wiederholen. Bei einer Reise geht es ja schon um individuelle Präferenzen oder so. Wenn du sagst, du kommst zu mir ins Reisebüro und ich soll dir etwas verkaufen, wo es warm ist oder so, dann muss ich erstmal ermitteln, was interpretierst du denn als warm und von wem lässt du dich beeinflussen, sag ich mal, um dorthin zu fliegen?
Das ist der Teil, den ich in der Reisebranche ja generell genial finde, dass sie den Leuten suggerieren kann, dass das, was sie buchen, was 3000 andere Menschen in den 6 Monaten vorher auch gebucht haben, dass das was ganz Individuelles ist. Das ist nämlich Bullshit und das können wir gut. Eine Gebeko-Reise, eine Studiosus-Reise, eine was auch immer, nenne mir x-beliebige deutsche Reiseveranstalter, die Qualität verkaufen. Das sind am Ende des Tages immer noch Reisen von der Stange, Pauschalreisen. Es kommt darauf an, ob du dir individuell was zusammenstellen lässt. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Das sind dann höherpreisige Geschichten. Und da bin ich bei dir. Das wird wahrscheinlich auch viel automatisch zusammengestellt werden, modular. Aber grundsätzlich das ist was ganz Individuelles. Ich halte das so ein bisschen. Aber das können wir gut in der Branche, den Leuten was vormachen.
Das letzte, was ich dazu sage, ne? Also wir brauchen nicht über so inflationäre Begriffe wie Erholung zu diskutieren und versuchen, das zu standardisieren. Das geht nicht. Für den einen ist Erholung, wenn er 3 Wochen lang durch Namibia mit dem Jeep durchfährt und da Löwen und Giraffen sehen kann. Für den anderen ist Erholung, wenn er in Marzahn auf dem Balkon sitzt und vom Fliesentisch aufsteht, um sich ein Bier zu holen, sag ich mal.
Genau, aber der Erste, der nach Namibia fährt, von dem gibt es noch 25.000 andere Leute, die das dieses Jahr gebucht haben oder wahrscheinlich noch mehr.
Das sind
keine einmaligen Erlebnisse.
der eine investiert Geld, der andere sucht sich eben seine Erholung durch ganz andere Sachen, die die Branche industriell gar nicht abbilden kann. Und ja, das ist eben das Ding. Du suchst ja in der Tourismusbranche immer nach neuen Entertainment-Geschichten, nach neuen Erholungssachen. Und der Markt ist nun mal in Bewegung und du wirst es nicht so standardisieren können, dass du für alle Präferenzen da draußen die passende Reise findest. Das geht beim Buch, aber viel enger fassen, weil du sagen kannst, der eine, der jetzt ein Buch gelesen hat von Sebastian Fitzek, wird zum Beispiel auch ein Buch von Arno Strobel gut finden, weil es ungefähr denselben Aufbau hat und das eben nicht so unterschiedlich
interpretiert wird. Du hast mich komplett eben missinterpretiert. Mein Punkt ist, KI wird dir Pauschalreisen zusammenstellen, die sich erstmal super individuell anfühlen. Da wird es mehr bausteinmodulare Möglichkeiten geben, bin ich mir ganz sicher. Ich sage nur, dieses Individuelle, ne, 25, 30, 50.000 Menschen reisen nach, was ist daran individuell? Das ist genauso wie wenn 50.000 Leute dasselbe Buch kaufen. Und meinen, ne? Also ich sag nur, die Branche ist
also individuell anders. Wird es ja, wenn die Reiseverkäuferin sagen kann oder Reiseberaterin sagen kann, ich war da schon, dann wird es halt auf einer Ebene individuell. Und dann gibt es auch Emotionen, die da reinfließen, die KI wahrscheinlich im Moment noch nicht kann. Ne? Wir sind ja auch immer noch am Anfang von KI. Das wird sie sicherlich dann irgendwann mal können. Aber ich will hier einmal ganz kurz dazwischen grätschen.
Ja, bitte.
Ich habe nämlich auch natürlich mit den Leuten gesprochen, um die es ja auch geht. Ich habe nämlich ChatGPT gefragt.
Leute, genau, da sitzen die Zwerge, die dir antworten und die Leute. Was haben die Leute dir denn erzählt?
Zwei Fragen gestellt. Einmal, wie sieht ChatGPT die Zukunft des Reisebüros? Und er hat mir dann eine Prognose für...
Er? Also,
es hat mir dann eine Prognose für 2030 gegeben. Im besten Fall geht es ein bisschen runter. Im mittleren Fall verlieren die Reisebüros und ich will jetzt hier noch den schlechtesten Fall mit verschiedenen Krisen, vielleicht auch Insolvenzen, von denen wir aber im Moment halt auch betroffen sind. Müssen wir auch dazu sagen, die Insolvenzwelle ist so groß wie nie zuvor. In Deutschland. ChatGPT ging von 7.000 bis 8.000 Reisebüros im Moment in Deutschland aus und sagt, im Jahr 2030 werden so um die 5.000 noch da sein. Ja. Und der Umsatz geht von 6,6 Milliarden auf etwa 5 Milliarden zurück. Um zu sagen, und dann habe ich ChatGPT noch gefragt, wird KI irgendwann die Reisebüros übernehmen? Da hat es natürlich dann erstmal die Vorteile von KI aufgezeigt, dass man halt auch sofort Videos einblenden kann, sofort Bilder einblenden kann, wenn der Kunde das haben möchte von dem Ort. Das kann KI einfach schneller. Im Moment kann natürlich auch genutzt werden vom Reisebüro, ganz klar, wenn man sich damit gut auskennt. Das, was ChatGPT noch nicht kann oder die KI noch nicht kann, es ist noch nicht so emotional. In einer Krise ist es einfach für den Menschen einfacher und vertrauter, wenn er sich an einen anderen Menschen wenden kann. Und natürlich die Nische. Dabei muss ich auch zugeben, wir haben gerade eine Krise. Wir haben eine Gruppe gerade in Japan, die sind mit Cathay Pacific geflogen, sollten heute zurückfliegen. Jetzt gibt es den Taifun über Hongkong und der Hongkong-Flughafen ist für 2 Tage komplett gesperrt. Die haben per SMS eine Umbuchungsmöglichkeit bekommen von Cathay Pacific. Und ich glaube nicht, dass diese händisch gemacht worden ist. Ich glaube auch, dass da eine künstliche Intelligenz dahinter steckt. Hey, wie kriege ich, das waren ja 2 Personen. Wie kriege ich diese beiden Personen jetzt am schnellsten Weg zurück nach Frankfurt? Die wollten eigentlich heute fliegen. Der Standard der Krise, was so ein Taifun vielleicht ist, was ein Erdbeben ist, was ein Brand ist, ich nenne das mal Standard, das, glaube ich, kann KI schon. Und Emotionen ist für mich halt irgendwie so eine Frage der Zeit. Also in 10 Jahren, glaube ich, kann KI auch sehr emotional.
Also überleg dir, wie weit KI gekommen ist in den letzten 2 Jahren.
Moment.
Alleine,
ne? Dazu 2 Sachen. Erstens, natürlich Prozessmanagement, da brauchen wir nicht drüber reden. Auch jeder, der in irgendeiner Form was verantwortet oder was arbeitet, so gut wie jeder nutzt KI, um sich selber effizienter zu machen, um lästige Aufgaben, sag ich mal, einfacher zu gestalten. Und das ist aber nicht unbedingt Vertrieb, ne? Also ich würde gerne jetzt die Prozesse kurz trennen zwischen dem, ich will was verkaufen und dem, ich möchte die Arbeit effizienter gestalten. Und wenn wir über Verkaufen reden, dann reden wir ja in erster Linie in der digitalisierten Welt über Marketing und vor allen Dingen über Performance-Marketing. Das darf man ja nicht vergessen. Und Performance-Marketing sind für mich zum Beispiel so eine Geschichten wie, ich gehe beispielsweise auf Check24, suche da nach einer Reise und 5 Minuten später kriege ich eine E-Mail von Check24 und dort wird gesagt, warum buchst du diese Reise nicht zu Ende? Also auch solche Ansätze gibt es ja beispielsweise schon. Und da belegen nun mal Studien, das denke ich mir nicht aus, sondern das könnt ihr nachlesen, dass der Anteil von Performance-Marketing in den nächsten Jahren massiv zurückgehen wird, weil die Leute einfach genervt sind, dass sich irgendwelche Chatbots, irgendwelche künstlichen Intelligenzen an alle möglichen Strohhalme klammern, die sie durch irgendwelche Cookies und so weiter erfahren haben und den Kunden dazu drängen, kauft doch jetzt endlich was, bucht doch jetzt endlich was. Und ich meine, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen als Unterstützung für eine Theorie, dass ich eben sage, auch eine KI, die angeblich, so wie du ja sagst, Andi, mehr über dich weiß, bevor du überhaupt schon irgendwie nach einer Reise sucht, kommt eben erstens an die Grenzen, weil ich sag mal so, warum sollte man jetzt aufgrund von irgendwie Bluthochdruck oder nur weil man ja sich vielleicht mal über eine bestimmte Sache informiert hat, sagen, dass man jetzt unbedingt eine Reise auf die Malediven haben möchte? Und zweitens, mal angenommen, man zieht dieses Performance-Marketing-Ding durch und treibt das durch KI auf eine neue Spitze, schickst du das 10 Leuten, 8 von den Leuten fühlen sich genervt, was wiederum wieder schlecht auf die Marke eingeht und deswegen eben einige Leute sogar Abstand nehmen von bestimmten Angeboten. Letztes Argument dazu, man kann sich auch mal die Entwicklung vom E-Commerce-Geschäft angucken. Das läuft bombig, ne? Das läuft alles super. Leute kaufen nach wie vor im Internet natürlich ein, bestellen sich was, aber der Markt stagniert eben. Und das kann man eben auch gut untermalen, dass Amazon zum Beispiel komplett die Strategie geändert hat. Amazon ist mittlerweile... Zur Copycat geworden von Temu und anderen Billiganbietern. Und wie gesagt, also es werden natürlich Umsätze generiert im E-Commerce, aber sie stagnieren und man kann durchaus behaupten oder so, dass es eben an einem Punkt angelangt ist, wo es wahrscheinlich eher wieder ein bisschen zurückgehen wird und die Leute wieder mehr wertschätzen, dass es eben ausgebildete Fachleute gibt, mit denen man A, Zeit spart und B, eben auch schneller zu seinem passenden und wirklich Produkt kommt, was man eben auch wirklich vorhatte zu buchen.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, das, was du Stagnation nennst, unterstreicht eigentlich meinen Punkt. Ist auch das, dass es den Leuten wirtschaftlich, also dass wir sozusagen das demografische Problem haben, dass sozusagen die Kaufkraft nachlassen wird. Sie wird nachlassen. Da gibt es noch viel mehr Studien darüber. Das ist faktisch belegt. Ne? Es wird sinken. Die Menschen, was vor 20 Jahren an Geld für Reisen ausgegeben worden ist, wird in 20 Jahren nicht ausgegeben werden. Fakt. Das wissen wir alle. Und diese Stagnation, die setzt jetzt schon ein. Man muss dann auch unterscheiden in diesen Studien, die du halt zitierst, wer da gefragt wird. Ich glaube auch, dass eine junge Generation heute, wenn die dann sozusagen in kaufkräftigere Gefilde kommt, wenn sie 30, 40 ist, völlig anders buchen wird als ein 65, 70-Jähriger jetzt. Ich glaube, da muss man auch prozessmäßig anders denken. Ich glaube, da kannst du nicht den deutschen Reisemarkt in Anführungsstrichen als einen Markt sehen. Das wird sich segmentieren und ich glaube einfach, ich glaube einfach, das wirtschaftliche Argument wird überwiegen und ich glaube, da werden einfach betriebswirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in 10 Jahren du, ich, Sven, wer auch immer, zumindest ziemlich lange brauchen wird, bis er oder sie merken wird, dass man nicht mit einem Menschen spricht. Ich glaube, wir haben in den letzten wenigen Jahren wirklich, und ich meine das ganz ernst, ich habe ja keine Ahnung von KI. Aber ich glaube, keiner hat das wirklich. Ich habe neulich ein Interview mit Sam Altman gesehen, was mich wirklich erschrocken hat, weil der Mann hat selbst auch überhaupt keine Ahnung, was passieren wird. Ich glaube, der hat Ahnung über Prozesse und das, was passieren kann. Aber was das Ganze wirklich bedeutet, sind selbst die Leute, die an dieser Technologie arbeiten und sie verkaufen und damit sozusagen zumindest auf dem Papier viel Geld machen. Keiner hat Ahnung, was das wirklich an konkreten Konsequenzen gesellschaftlich, an großen Prozessen, Schwingungen haben wird. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass einfach dadurch viele betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten außer Gefecht gesetzt werden. Und wir sehen das jetzt schon. Wenn ich ein Hotel mit 120 Zimmern hätte als Inhaber, dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich dafür 6 Vollzeitrezeptionisten einstelle oder sagen wir 4, 5, vielleicht 6, die ich brauche, wenn ich ein 3- bis 4-Sterne-Hotel operiere oder ob ich es mache. Es gibt ein Hotel in Amsterdam am Flughafen, heißt Citizen M. Die haben kompletten Self Check-in. Da ist eine Person, beziehungsweise die haben 3 Leute, die über 24 Stunden hinweg diesen Self-Check-in sozusagen betreuen und das Ding hat 450 Zimmer. Und naja, gut, warum sollte jemand, der kein Luxushotel, also warum sollte jemand, der kein Luxushotel betreibt, sollte sich, ne? Ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe mir das auch von KI, ich habe das über DeepSeek gemacht, habe ich mir das heute Nachmittag kurz einmal durchrechnen lassen. Wenn du ein Hotel, ein 3- oder 4-Sterne-Hotel betreibst in Deutschland mit 120 Zimmern, ich könnte das jetzt alles einmal vorlesen, aber du kannst, wenn du über Gesichtserkennung beziehungsweise über Self-Check-In um die 100.000 Euro an Personalkosten sparen im Jahr bei einem 120-Zimmer-Hotel. Warum sollte ein Hotelinhaber, der keinen Luxus macht, ne, wir reden hier nicht von Luxus, ne, sondern von einem Business-Hotel, ne, zukünftig perspektivisch, warum sollte man, ne?
Also
die Menschen haben mit Motel One gezeigt, dass sich Qualität und Standard und das, was als gut in Anführungsstrichen angesehen wird, dass sich das über wenige Jahre hinweg komplett umdefinieren lässt.
Die Frage ist ein bisschen gemein, weil die ist ja schon suggestiv gestellt. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, Angebot und Nachfrage. Ne? Und Nachfragegruppen sind eben so unterschiedlich, dass man eben durchaus Zielgruppen identifizieren kann, die sagen, sie haben nun mal auf dieses Motel One-Prinzip keinen Bock. Also sie legen vielleicht auch nochmal Wert darauf oder so, dass sie abends ins Restaurant gehen können, wo ein Kellner ist, der ihnen einen passenden Wein zum Essen empfiehlt und keinen Bock darauf haben, zum Automaten zu gehen und sich da die Cola rauszuziehen. Ne?
Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil ich finde Angebot und Nachfrage, das ist irgendwie, finde ich, sehr naiv, weil im Endeffekt.
Warum?
Angebot wurde immer umdefiniert. Und mein Lieblings Steve Jobs Zitat ist, er hat gesagt, es ist nicht die Aufgabe des Kunden zu wissen, was er will, sondern des Anbieters ihm zu sagen, was er zu wollen hat. Ähnlich mit wie dieses blöde Henry Ford Zitat. Er hat gesagt, Marktforschung ist das Dümmste auf der Welt. Hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, ich brauche schnellere Pferde. Ne, in den 20er Jahren. Und er hat gesagt,
also,
was soll Moment, ich mit Marktforschung? Angebot und Nachfrage, ja, das ist ein sehr
Argument. Lass mich ganz kurz.
Ich möchte den Satz zu Ende sprechen. Wenn du sozusagen diese Begrifflichkeit sozusagen instrumentalisierst, Angebot und Nachfrage, dass du in den Raum stellst, kann man machen, aber Angebot, ne, was bedeutet das? Einfach darauf zu warten, dass die Leute dir sagen, was sie wollen. Es geht ja darum, den Leuten was anzubieten. Und ich glaube, viele Leute, das habe ich auch in Amsterdam, in diesem Citizen M Hotel am Flughafen gesehen, die Leute finden das geil, ganz schnell über einen, ne, mit den Händen darauf zu tippen, eine Kreditkarte einzugeben, geht super schnell. Mhm. Und die Leute finden das geil in dieses Angebot.
So.
Und vor 40 Jahren hättest du den Leuten erklärt, was Motel One ist. Glaube ich, hätten viele Leute gesagt, so ein Scheiß. Ich glaube, das wäre nicht mehrheitsfähig gewesen.
Also, danke für den Knochen, den du mir hingeworfen hast mit Steve Jobs.
Bitte schön.
Der hat nämlich auch gesagt, das Geschäftsmodell von Apple ist es beispielsweise, die Business Class zu sein. Ne, also, du brauchst letztendlich keine Business oder First Class, um nach China zu fliegen. Aber du kommst im Gegensatz zu denjenigen, die Holzklasse geflogen sind, eben komfortabler an. Also auch da hast du eben im Prinzip etwas dargestellt, was theoretisch möglich ist, aber er sagt, wir sprechen eben nicht das Segment an oder so, was bereit ist, nur wenig Geld auszugeben und dadurch genauso schnell anzukommen, sondern wir sprechen eben die an, die komfortabler sein wollen. Und genau das ist doch auch heute noch das Prinzip von einem Konzern wie Apple. Du kannst theoretisch dir auch ein Smartphone kaufen, was nur 300 Euro im Einkaufspreis oder im Verkaufspreis kostet. Mhm. Aber, und das ist ja das Witzige, durch gutes Marketing und durch den emotionalen Bedarf vor allen Dingen, schafft es dieser Konzern Jahr für Jahr die Leute dazu zu bringen, Tausende von Euros für ihre Smartphones auszugeben. Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Beweis, dass Technik allein eben nie den ganz großen, der ganz große Einfluss ist, um die Leute dazu zu bewegen, auch für Luxus oder für über den Standard hinaus Angebote mehr zu zahlen. Das mal so zu dem Zitat.
Okay. Und in einer Sache will ich dir, Andi, widersprechen.
Was?
Ja, sage es.
Was?
Ich höre ja eh auf. Ist ja egal jetzt.
Ja, echt,
jetzt
kann ich. Ja, Max, hilf mir, Max.
Also ich bin mir sicher,
dass... Max, wollen wir podcasten?
Ja. Streit um drei. Nein, alles gut.
Okay, ich bin mir sicher, dass das Einfacken am Computer für einige Leute richtig toll, also dass einige Leute das richtig toll finden, weil es effizient ist, weil es schnell geht. Auch ich kenne es, wenn ich den ganzen Tag irgendwie eine Businessreise hatte, Meetings hatte und sonst irgendwas. Ich habe einfach keinen Bock, mich mehr zu unterhalten, und dieses Aufgesetzte habe ich keinen Bock mehr zu und will eigentlich nur schnell in mein Zimmer. Die haben meine Kreditkarte. Am liebsten möchte ich, gib mir meine Karte, in einer Minute bin ich durch und bin dann oben in meinem Zimmer. Ich kenne aber auch die andere Situation, romantisches Wochenende gebucht, da habe ich keinen Bock, mit dem Computer zu reden. Ne? Da finde ich es schön, wenn jemand mir sagt, hey, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, hatten Sie eine angenehme Reise.
Darum geht's doch überhaupt nicht.
Das ist halt immer anlassbezogen. Und ich glaube, ja, zumindest mittelfristig wird es beide Sachen noch geben. Also einmal ja, KI-unterstützte Reisen, ja, aber auch noch Reisebüros oder einen besonderen Service mit Menschen, weil einfach viele das noch haben möchten und das ab und zu halt auch einfach schön ist. Ich meine, du kannst auch auf Konzerte gehen, die einfach nur vom Computer abgespielt werden, oder du kannst eine Band sehen.
Ja. Es ist überhaupt nicht das Argument, dass ich habe überhaupt nicht das, also erstmal von der Bewertung her will ich eins mal sagen, wenn ich die Wahl hätte, ich hätte auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock. Es geht überhaupt nicht darum, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. Mache einfach eine Beobachtung. Und der Punkt ist, anderes Beispiel, was Gewohnheit angeht und Angebot und Nachfrage. Ich erinnere mich daran, wie das ganz langsam anfing vor ein paar Jahren. Ich glaube, es war sogar während der Pandemie. Ich glaube, es haben die Drogeriemarktketten, haben das auch sozusagen benutzt während der Pandemie als sozusagen Alternativ, ne? Checkout, Eigencheckout. Da ging das ja los so vor ein paar Jahren. Mhm. Aber es war nur so, das wurde erstmal ausprobiert, ne? Im DM oder im Rossmann oder Schlecker oder, nee, Schlecker gibt's nicht mehr, aber, ne? Butnikowski in Norddeutschland in den Drogeriemärkten sozusagen zur Probe ein, zwei Selbstcheckout, und es ist immer mehr geworden. Und es geht ja gerade darum, dass wenn du ein Angebot hast, dass du den Verbraucher langsam dran gewöhnst. Und wenn mir irgendjemand noch erzählen will, dass in dem Preissegment, in dem Hotels, Business Hotels, 3-4 Sterne, in dem Drogeriemärkte operieren, dass es in diesem Bereich in 5 Jahren noch einen persönlichen Service geben wird. Glaubst du wirklich, Max oder Sven, dass in 5 Jahren, wenn du zur DM gehst, dich dann noch jemand abkassieren wird? Nein, das wird nicht passieren. Wir sind Schritt für Schritt daran gewöhnt worden. Und wer dieses möchte, wer noch diesen persönlichen Service möchte, der wird den bestimmt bekommen in seinem Drogeriemarkt, beziehungsweise in der Apotheke, wo du dann aber für die Zahnpasta anstatt 99 Cent 3,99 bezahlen
wirst. Ich bin mir sehr sicher, das Alpenhotel irgendwo wird noch einen persönlichen Service haben, auch im 3-Sterne- und 4-Sterne-Bereich. Für die aber Stadt bin ich mir ziemlich sicher, da bin ich auf deiner Seite. Ne? Also da, wo Geschäftsreisende sind, das wird automatisch ablaufen, und da freuen wir uns alle drauf.
Aber du wirst in dem alten Hotel das doppelte bezahlen.
In Urlaubsregionen geht, glaube ich, wird es noch länger auf jeden Fall, auch im 3- und 4-Sterne-Bereich, die den persönlichen Kontakt geben.
Aber für
und
den
der ist dann auch schön.
Darf ich dazu mal ganz kurz eine andere Frage in den Raum stellen? Weil du hast gerade das Thema Supermarkt in den Raum gebracht.
Das Thema war gewöhnen, die Leute an etwas zu gewöhnen.
Ich weiß, aber es ist ja durchaus auch legitim zu sagen, ich lehne jetzt schon diese Selbstbedienung im Supermarkt ab. Also ich mache das auch manchmal, ne, wenn es vor allen Dingen schnell gehen muss. Aber aktuell haben wir ja die Entwicklung, dass du im Prinzip für die selbe Leistung auch noch on top die Arbeit erledigen musst, für die normalerweise in den Supermärkten eine Kassiererin zuständig ist, und du trotzdem genauso viel bezahlst. Also da sind wir ja jetzt an dem Punkt, dass wir eigentlich die Arbeit erledigen, die eigentlich in dem Preis schon inkludiert ist, und daran ja nicht gewinnen, sondern wir haben ja dazu noch zusätzlichen Aufwand. Aktuell ist es so, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Reisebuchung. Warum sollte ich denn selbst bei standardisierten Angeboten, die über vielleicht irgendwie jetzt eine Hotelbuchung als Geschäftsreise hinausgehen, also reden wir mal von einer ganz normalen Flugpauschalreise, die auf dem Markt ja von dem Reiseveranstalter reingeworfen wurde, warum sollte ich überhaupt mich mit einer KI austauschen oder das auf einem Online-Portal buchen, die Aufgaben, die zu dieser Reisebuchung hinführen, also meinen ganzen Bedarf dort eingeben, selbst erledigen, wenn es doch beispielsweise im Reisebüro jemanden gibt, der mich dabei unterstützt, diese Reise viel schneller und effizienter zu buchen. Und da haben wir also jetzt schon den Punkt meiner Meinung nach erreicht, dass gewisse Prozesse auszulagern an den Kunden halt einfach auch irgendwann ihren Zenit erreicht haben. Und ich glaube, dahingehend wird sich der Markt noch einfach sondieren, dass man sagt, warum soll ich die Leistung nicht in Anspruch nehmen, wenn sie doch ohnehin, sag ich mal, von dem Geschäftsmodell eigentlich vorgesehen ist. Das unterstreicht auch nochmal so ein bisschen, da will ich auch nochmal eine andere Zahl in den Raum werfen. Ja, das stimmt. Es gibt weniger Reisebüros. Das heißt also, die insgesamte Nachfrage nach Beratung geht jetzt schon zurück. Aber der Umsatz ist nicht weniger geworden. Der Umsatz ist in den letzten Jahren immer wieder gestiegen. Das heißt, um uns vielleicht auch so ein bisschen darauf zu einigen, je hochpreisiger es wird, desto relevanter wird wahrscheinlich wieder das, was ich gerade gesagt habe. Und schon hast du wieder den Ausgleich. Und nochmal, ich bin nicht so, dass ich sage, verwehre mich dem technischen Fortschritt und so weiter. Es gibt Situationen, da sind smarte Prozesse, automatisierte Prozesse definitiv vorzuziehen gegenüber langwierigen Prozessen, wo noch ein zweiter Mensch involviert wird. Es gibt aber auch durchaus genügend Anlässe, wo man sagen kann, da ist dieser Berater dazwischen, der menschliche Kontakt definitiv ein Vorteil.
Ich bin etwas enttäuscht, Max, weil dieses Argument mit dem Umsatz, also du weißt besser oder sollst besser wissen. Wir wissen alle, die Pax-Zahlen sind nicht gestiegen, die steigen nicht mehr.
Nein.
Die Pax-Zahlen steigen nicht. Die Umsätze steigen, wir haben Kostensteigerung. Die Menschen, die Geld ausgeben können, gerade die Boomer, die wissen, sie haben vielleicht nur noch 3, 4, 5 Jahre zum Reisen, die geben mehr Geld aus für Reisen, die reisen öfters. Das sind Fakten. Ich weiß nicht. Also ich sehe nicht, dass auf einmal das Volk irgendwie alle haben mehr Geld und alle reisen mehr, geben mehr. Die Pax-Zahlen spiegeln das nicht wieder. Und auch wenn du dir anguckst, wo und wie gereist wird und wie viele Leute sich keine Reisen mehr leisten können, auch diese Zahlen sollte man nicht unterschätzen. Eigentlich unterstützt das meine Aussage, dass diese Stagnation, die stattfindet, die Sven auch zitiert hat, dass wir da einfach auf ein demografisches Problem irgendwie hinzusteuern, was diese Branche überhaupt noch nicht absehen kann. Das ist halt, was ich meine. Ich weiß nicht, warum die Reisebranche denkt, dass sie von den Trends, die alle anderen Branchen betreffen, die Reisebranche, was weiß die Reisebranche besser, was alle anderen irgendwie.
Ja, ne? guck mal, Andi.
Das verstehe ich nicht.
Es ist doch so. Das ist das alte Dilemma. Frag einen 20-Jährigen, ob er schon mal im Reisebüro eine Reise gebucht hat. Dann wird er sagen, nee, warum, kann ich doch alles alleine machen und so. Ja, dann lass diesen 20-Jährigen 15 Jahre älter werden, 2 Kinder haben und eine Frau, und dann nicht nur um sich selber, sag ich mal, sich Sorgen machen, wie er reist, sondern dann ein Produkt buchen, was beispielsweise jeden Bedarf von allen seinen Familienmitgliedern abdeckt. Mhm. Das ist doch eine ganz andere Ausgangslage, als er beispielsweise aus seinen 20ern das erzählen kann. Und genau so stelle ich mir das eben auch vor. Man muss sich angucken, in welchen Segmenten sind bestimmte Produkte erfolgreich. Und dann kommen wir eben wieder dazu, dass wir eben nicht eindeutig das standardisieren können, für wen jetzt Beratung sinnvoll ist und für wen nicht, sondern das ist eben.
Ich glaube, die KI wird halt genau, ich stimme dir voll zu. Ich glaube einfach, KI wird eine andere Standardisierung möglich machen, die aber viel individueller ist. Es wird eine komplett durchindividualisierte Standardisierung sein.
Hast du da mal ein Beispiel für mich? Also, ich hatte jetzt vorhin schon gesagt.
Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. In 10 Jahren, ich bin etwas über 60, dann gehe ich in ein Reisebüro, in ein virtuelles. Und aufgrund meiner Präferenzen wird mir da aus 15.000 Reisebausteinen etwas zusammengestellt, was irgendwie passt, aufgrund meiner Präferenzen. Aus irgendeinem Grund auch immer, weiß die Intelligenz.
Wie werden die Präferenzen, erzähl mal.
Wie das technisch möglich ist, kann ich dir nicht erzählen.
Also wie soll das gehen? Also anhand welcher Präferenzen will die KI jetzt wissen, wohin deine nächste Reise gehen soll?
Also anhand welcher Präferenzen?
Ja, genau.
Anhand dessen, also, was ich
welchen mehr... an welchen Kriterien willst du das genau festmachen?
Ich verstehe die Frage nicht. An welchen Kriterien soll das festgemacht werden?
Also, an welche Ansätze, welche also Daten?
Ich glaube, eine normale Unterhaltung stattfinden zwischen KI und Andi.
Die Unterhaltung ist im Endeffekt innerhalb von wenigen Sekunden, in denen ich sozusagen den Beratungsraum in Anführungsstrichen betrete. In diesen ersten Sekunden wird schon erfasst worden sein, was meine Browser-Geschichte sozusagen offenlegt. Wahrscheinlich andere Präferenzen, die sozusagen bis dahin erfassbar sind. Browser-Geschichte, andere Präferenzen, meine Fernsehgeschichte, was ich mir auf Netflix oder anderen Streaming-Plattformen angucke, wohin ich in der Vergangenheit gereist bin, was für Bilder ich mir irgendwo abspeichere, etc. etc. Ich glaube, meine Präferenzen, was ich für eine Art Mensch bin, was ich lese, was ich kaufe, Stichwort Sinusmilieus, das wird erfasst werden. Ich werde eingestuft werden können. Und dann wird es eine Vorauswahl geben. Dann wird es ein Gespräch werden. Dann wird das weiter runtergefiltert. Dann wird es ein paar weitere Fragen geben. Dann wird es weiter runtergefiltert. Und dann kann ich mir vielleicht das Ganze nochmal überlegen. Wollen wir das Gespräch morgen weiterführen? Ja, gerne. Ich habe jetzt sowieso nicht so viel Zeit. Darf ich Sie morgen zurückrufen? Dann werde ich morgen zurückgerufen. Dann wird das Gespräch weitergeführt. Ja. Vielleicht auch um 3 Uhr nachts, weil die KI halt nicht schlafen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den heutigen technisch modularen Lösungen, die es schon gibt, das in 10 Jahren nicht erfassbar sein wird, was meine das gibt es ja jetzt alles schon.
Da gehen aber unsere Meinung auseinander, Andi, weil ich sag mal, der Mensch handelt zu 100% emotional. Du kannst heute Morgen irgendwie einen Joghurt gegessen haben dann kann dir ins Gedächtnis kommen, ich könnte ja mal wieder auf den Bauernhof fahren beispielsweise. Mhm. Es gibt einfach Entscheidungskriterien, die dich zum Kauf verleiten, die du gar nicht mit Daten abbilden kannst.
Absolut.
Ich sage aber auch gleichzeitig natürlich, die Daten spielen natürlich eine große Rolle. Virtuell über dich weiß, ist ja heute auch schon so. Ne? Google kann anhand deiner Präferenzen und so das einordnen und so weiter. Das will ich auch gar nicht widersprechen. Aber ich glaube trotzdem, emotionale Produkte sind eben beeinflusst von tagtäglichen Entscheidungen und Beeinflussungen. Und das wirst du nie hundertprozentig durch... Jetzt bin ich wieder beim Performance-Marketing abholen können, indem du beispielsweise sagst, du betrittst das Reisebüro, also weiß ich eben sofort, was du haben möchtest. Und dein Beispiel ist ja jetzt auch, dass du sagst, du unterhältst dich dann nur noch mit einer KI, mit einer menschlichen Stimme. Jetzt
Lass
Max mal ausreden.
Also welche Vorteile sollen das haben, jetzt zu sagen, ich unterhalte mich jetzt mit einer menschlichen Stimme, ich könnte es aber theoretisch auch gleich mit jemandem machen, der die Daten nicht nur analytisch interpretiert, kann, sondern vor allen Dingen auch emotional einordnen kann.
Max, ich bin nicht der Meinung, dass Unternehmen und Konzerne primär mit den Vorteilen des Konsumenten befasst sind. Das glaube ich nicht. Ja. Da bin ich etwas dystopisch. Ich glaube, dass erstmal die Vorteile für mich einem Konzern, der mir was verkaufen will, scheißegal sind. So, Punkt. Der zweite Punkt, wo ich eben reingrätschen wollte, ist, dass das, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja schon der Bereich Luxussegment, wo ich mir vorstellen kann, da geht die Unterhaltung so weit und irgendwann kommt jemand, der sozusagen dann ein Mensch, ein echter Mensch, der dann den Abverkauf macht. Ich sag nur, für eine 1.000-Euro-Reise in die Türkei für 2 Wochen oder 1.500 Euro wird es diesen ganzen Kram nicht geben. Das wird relativ schnell werden, weil sich das wirtschaftlich einfach nicht lohnt und das wird auch die Masse der Produkte bleiben. Es wird keine 30 Millionen Menschen geben, die eine Studienreise machen wollen. Die gibt es in Deutschland nicht. Lass mich bitte ausreden. Es gibt auch keine 3 Millionen Menschen in Deutschland, die sich eine Studienreise leisten können. Es gibt vielleicht 300.000 Menschen, die daran Interesse haben und dann 150.000 Menschen, die tatsächlich eine Studienreise machen. Das ist, was ich meine. Wenn wir davon reden, eine Luxusberatung, eine persönliche Beratung. Mhm. Für das, was in Anführungsstrichen billig ist, was Pauschalreisen sind, Flug, Hotel, Transfer und die Tagesausflüge buchst du vor Ort. Diese Geschichten werden nicht von Menschen verkauft werden in Zukunft. Das ist meine einfache These. Und wer das glaubt, der liegt daneben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und also alles andere glaubt, ist, also nein, wer glaubt, dass in 10 Jahren eine 1.200-Euro-Reise in die Türkei, Flug, Hotel, Transfer mit Tagesausflügen vor Ort gebucht, dass diese noch im Reisebüro von echten Menschen verkauft werden, sorry. Das mögen Menschen außerhalb der Branche glauben, sorry, ja. Das wird nicht passieren.
Also, Andi, unsere Meinungen gehen noch gar nicht so weit auseinander. Ne? Ja. Also, wir haben jetzt inflationär ein bisschen darüber gesprochen, was ist standardisierbar, was nicht. Ja. Ich würde auch sagen, dieses Segment mit, ich buche eine 1.200-Euro-Reise in die Türkei, das geht jetzt schon komplett an den Reisebüros.
Aber dafür überleg dir mal, das hat Marek Andrischak bei uns im Podcast gesagt, im Jahr 2021. Nichts anderes gesagt. Das, was jetzt die meisten Menschen sagen würden, ist völlig gesunder Menschenverstand. Da ist eine Verbandschefin mit allerbösesten Worten über ihn hergefallen. Ganz viele Leute in der Branche aus bestimmten Verbänden haben ihn dafür in der Luft zerrissen. Es wurde gesagt, dass er aufgrund dieses Skandals sozusagen dann seinen Job irgendwann verloren hat. Das glaube ich nicht. Aber es gibt und es gab ganz viele Leute in der Branche, die das nicht wahrhaben wollen. Die glauben, dass eine 1.000-Euro-Reise in die Türkei in 10 Jahren immer noch von denselben Reisebüro-Menschen verkauft. Das ist Schwachsinn, sorry.
Also ich
Und innerhalb von 5 Jahren hat sich so viel verändert, diese These. Ne? Mittlerweile glauben wir, dass das irgendwie gesunder Menschenverstand ist. Ich sag nur,
ich guck ein bisschen auf die Zeit. Ich würde Max noch gerne die Antwort geben und dann noch eine Anschlussfrage stellen.
Etwas anderes. Also erstmal alles cool. Ich glaube, das ist ja das, was ich sage. Wir werden uns nicht hundertprozentig einig sein, in was für Anwendungsfällen bestimmte Szenarien eintreffen. Das haben wir dafür nicht stark genug eingegrenzt. Das weiß auch keiner. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Und ich würde es jetzt mal, wie gesagt, als Kompromiss stehen lassen. Die Zukunft wird zeigen. Jedenfalls glaube aber, Reisen sind nie zu 100% standardisierbar. Und deswegen wird es da auch immer, wo diese menschliche...
Habe ich auch nie behauptet.
Nein, ich weiß nicht, hast du nie behauptet. Nur ob das jetzt bei 1.200 € losgeht oder erst ab 6.000 €, ist vielleicht auch für ein Unternehmen erstmal auch wieder total subjektiv, weil, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, jedes Unternehmen hat letztendlich unterschiedliche Zielgruppen und dementsprechend auch unterschiedliche Angebote. So.
Vortrefflich haben wir diskutiert. Schön war's. Ich glaube, man muss gar keinen Kompromiss finden. Es sind einfach zwei verschiedene Meinungen und da muss ja kein Kompromiss geben, sondern die sind einfach da und da kann man vortrefflich drüber diskutieren. Ich will aber noch eine Frage
Darf
stellen.
Darf ich ganz kurz was sagen? Darf ich ganz kurz eines?
Nein, wir haben gesagt,
Max hat das Schlusswort. Ich wollte nur sagen, verzeiht mir meine Ungeduld, okay? Das ist so ein Thema, wo ich verzeih mir, Max. Ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Nein, du, ey, alles cool. Ich meine, so eine Diskussion, ich finde es auch gut, dass wir das öffentlich machen. In eurem Podcast, weil das sind eben die Themen, über die man reden sollte und nicht darüber, ob es sinnvoll ist, Reiseunterlagen zu digitalisieren oder nicht. Ne? Gut, ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, diese Diskussion, ne? Aber
diese Diskussion werden jetzt in Marketingabteilungen, Verkaufsabteilungen bei ganz vielen Reiseveranstaltern immer noch geführt und Max, du wirst es nicht glauben, was für Unterhaltung zu diesen Themen noch stattfindet.
Max, ich folge dir ja auf deinen Social Media Kanälen, daher weiß ich, du warst in letzter Zeit in China und auf einem Toten Hosen Konzert. Was hat dir besser gefallen? Und wie waren deine Eindrücke? So
zwei unterschiedliche Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Ne? Also China, ich meine erstmal, es war ja eine Reise vor 2 Wochen oder so, da erlebt man ja so viele unterschiedliche oder kriegt man so viele unterschiedliche Eindrücke.
Wo bist du gewesen?
Ich war in Shenyang und zwar bei einem Kumpel mit seiner Familie, der ist dort Expat, habe ich gelernt das Wort. Das sind quasi die Entsandten von deutschen Unternehmen, die dort über 3 Jahre lang dann eingesetzt werden. Und ja, war dann in Peking und ich war in, hoffentlich spreche ich es richtig aus, in Dangdong an der Grenze zu Nordkorea. Das war auch ziemlich cool. Also so, das ist so auf jeden Fall hängen geblieben, ne? Weil dann stand ich da an der Grenze und da hat man so die Skyline von Nordkorea gesehen und da hat man sich überlegt, ist das jetzt echt oder ist das alles fake von außen, sag ich mal. Ja, ansonsten aber Peking als Metropole. Nochmal tausend Dank an Andy an der Stelle, weil er hatte dann auch mir über 2 Ecken einen privaten Guide, sag ich mal, organisiert, der Deutsch konnte. Das war auch sehr wichtig, weil so viele Leute, die Englisch oder Deutsch sprechen, hat man dann ja in China nicht so um sich herum. Das von daher also total cool.
Aber die nutzen viel KI. Also immer, wenn ich in China bin und wir können uns nicht verständigen, zücken die ihr Handy und es gibt diese automatische Übersetzung.
Ja, es ist ja, also was mich beeindruckt hat, ist, obwohl alles digitalisiert ist, sag ich mal, gibt es ja trotzdem an jeder Ecke eine Person, die für irgendwelche Sachen zuständig ist. Also ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, wer noch nie Uber gefahren ist, wer noch nie im Café oder so sich per Knopfdruck, also oder wie bei McDonald's, was bestellt hat und das ausgeliefert wird, der hat im Prinzip in China keine Chance, weil da ja nur alles, sag ich mal, durch standardisierte Prozesse funktioniert. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Wenn ich irgendwo hingefahren bin in Shenyang oder in Peking, hast du einfach hier ein Didi bestellt, also das ist das Pendant zu Uber, sag ich mal, und hast ihm den Code gezeigt und dann wusste der Taxifahrer auch sofort, wo er uns absetzen sollte. Also hat mich schon beeindruckt oder so, dass das dort mittlerweile so akzeptiert wird, auch von jedem.
Wie war's bei den Toten Hosen?
Ah, das war auch cool. Also das war in Warschau und kann ich an der Stelle mal Werbung machen für den, wie heißt der Zug, Euro-Express, glaube ich, von Berlin nach Warschau, kann man ganz easy einsteigen. Erste Klasse würde ich nicht empfehlen, weil das ist auch nicht unbedingt anders als die zweite Klasse. Und dann gab es da ein relativ günstiges Hotel in Warschau, dann an demselben Tag noch das Konzert. Kleiner Laden mit 1000 Leuten, aber gute Stimmung. Und dann ging es wieder zurück. Also nur ein Kurztrip tatsächlich.
Die machen tatsächlich gerade so eine Tour. Die waren auch letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen im Ratinger Hof.
Ja, das genau. Das
in Düsseldorf. Und die haben sogar mal ein Lied, die Roten Hosen geben eine Party und der Türsteher lässt es nicht rein. Und dann war aber die Party auch vor dem Ratinger Hof, was sehr lustig war.
Also ich bin ja nach wie vor so, dass ich sage, ich trenne Beruf und Privatleben relativ stark. Also das kann man insofern halt ein kleines bisschen miteinander verknüpfen, weil ich sage, es gibt da draußen im Markt ja eine Nachfrage, sag ich mal, wie Leute sich erholen, was im Prinzip komplett individuell ist. Und wenn es für mich eben ein großes Ereignis ist, mit Stress nach Warschau zu fahren, abends 2-3 Stunden eine meiner Lieblingsbands live zu sehen, da vielleicht auch 2-3 Bier zu trinken und dann am nächsten Tag wieder nach Hause zu fahren, das kann für mich genauso Erholung sein, wie für jemanden, der für 6.000 Euro eine Pauschalreise auf die Malediven bucht. Von daher auch da vielleicht nochmal kurz der Appell an die Branche. Da sollte man einfach gucken, was denn für Freizeitaktivitäten noch zukünftig so, also ja, oder was im Markt überhaupt noch so vorhanden ist. Ne? Bedarf's, also an Entertainment-Programmen.
Ich dachte, der Appell jetzt an die Branche, geht auf mehr Tote-Hosen-Konzerte.
Ach, die Toten-Hosen, das ist ja noch recht gediegen, sag ich mal. Ne?
Radiotauglich.
Ich sehe auch mal, was du dir sonst noch so anhörst. Das ist ja schon sehr, ich lerne da sehr viel. Ich habe ja
das ist so, das kann man sich aber auch mal mit befassen. Das ist ja genauso wie wenn du ins Stadion gehst heutzutage. Ne? Also erstmal musst du, wenn du eine Karte bekommst und so weiter, also es ist zumindest hier in Berlin in der alten Försterei, hast du erstmal schon dein Netzwerk aktiviert, weil in der Regel kriegst du keine Karte, weil die Nachfrage einfach zu hoch ist. So, und dann zahlst du zwar wegen deine 17 Euro, um dann Stehplatz zu haben, aber dann trinkst du 2-3 Bier und insgesamt hast du dann den ganzen Abend hast du Geld ausgegeben von 200, 250 Euro ungefähr. Hm. Und so ähnlich ist es auch, glaube ich, meiner Meinung nach bei Konzerten. Also da hat sich mittlerweile so eine Zielgruppe auch entwickelt, die bereit sind, für ihre Leidenschaft eben auch viel Geld auszugeben. Also das ist schon lange nicht mehr so, selbst wenn du sagst, du kannst vielleicht mit der Musik jetzt nicht so viel anfangen, weil sie eher alternativ ist, sag ich mal. Aber die Leute, die das machen können und die das ja mit Leidenschaft verfolgen, sind längst nicht mehr irgendwelche Punks oder so, die schnorren oder so vom Hauptbahnhof, sondern es sind schon lange etablierte Leute, die gut in Lohn und Brot stehen, so würde ich mal behaupten.
Es war ein bisschen erschreckend. Ich war auf einem Guns N' Roses Konzert, die jetzt auch im Sommer getourt sind. Und wir hatten, wie heißt das, Frontstage-Tickets, also ganz vorne, die halt teurer sind. Man denkt, weil da die beste Stimmung ist. Nein, es waren irgendwie Leute in meinem Alter, die von früher kannten und sich jetzt diese Karten leisten können. Ja. Also da vorne war die Stimmung eigentlich relativ mies.
Aber da könnte ich mich so drüber aufregen.
Eigentlich war es nicht so das Erlebnis, was ich haben wollte.
Ich könnte jetzt so. Da ein demografisches Argument jetzt sozusagen, ja, was ich eben gesagt habe, ne, es ließe sich ja eine Brücke schlagen, glaube ich. Aber na gut. Ja. Ich glaube, ich habe mich unbeliebt genug gemacht heute. Ich glaube, ich werde...
Schön, dass du es einsiehst, wie immer.
Nee, nicht nur bei euch. Also, ich glaube, bei allen, die das gehört haben. Nicht nur bei euch.
Ach Quatsch. Es war trotzdem sehr interessant. So, vielen, vielen lieben Dank, Max, für deine Zeit, für deine Spontanität. Gerne. Wie gesagt, das Ganze aus einer WhatsApp-Kommunikation entstanden gestern. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, wirklich.
Ich auch.
Schön so diskutieren zu können.
Und verzeiht meine Ungeduld. Ich habe leidenschaftlich debattiert. Ich bin, so dystopisch meine Aussicht sein mag manchmal, ich bin da gar nicht bewertend. Ich sage gar nicht, dass das alles gut sein muss oder schlecht sein muss. Ich glaube, viele Sachen können wir gar nicht absehen. Also viele Dinge. Ich glaube, so richtig verstehen tut das alles noch keiner. Ja. Das ist der Teil, der mir so ein bisschen Angst macht.
Wunderbar, du, alles gut. Max, gerne ein drittes Mal
auf jeden Fall.
Naher Zukunft.
Ja, bevor wir aufhören, ne, kommst du nochmal zurück.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ja, dann Sven, du musst auch nochmal nach Berlin kommen und ich freue mich auch über eine Einladung nach Düsseldorf.
Gerne, gerne. Ich gehe auch gerne ins Unionstadion, aber wie du bereits gesagt hast, das ist sehr, sehr schwierig und sowas. Aber ich war einmal da und es war eins der schönsten Stadionerlebnisse auf jeden Fall. Als Auswärtsfan war ich da.
Was? Auswärts? Ah, nicht schlecht.
Auswärts. Und das war trotzdem wirklich eins der besten Erlebnisse.
Glaube ich. Und das würde ich glauben. Ich war auch schon einmal mit Hansa, glaube ich, in Düsseldorf tatsächlich.
Okay.
Nicht mehr, wann das war. Muss ich mal überlegen, ja.
Es gab einen Song, da kamen wir mit richtig vielen Leuten. Gerne, machen wir. Ja, gerne. Vielen lieben Dank.
Und dann
danke, bis bald. Max.
Danke euch.
Bis bald. Mach's gut. Vielleicht interviewt dich das nächste Mal die KI.
Mal sehen.
Nein, aber gut mit dir zu reden. Danke dir, ne?
Gut auch mit euch zu reden.
Tschüss.
Ciao.